Neue Oper Wien.
Willkommen bei Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien. In den letzten beiden Folgen haben wir uns auf die Spuren eines außergewöhnlichen Werks begeben, Eurydice, die Liebenden blind von Manfred Trojan. Wir haben über die szenische Handschrift von Juana Inés Cano Restrepo gesprochen, über Dietlind Kuhnolds Raum- und Kostümwelt und über Trojans Doppelrolle als Komponist und Librettist. Eine seltene Einheit von Wort und Klang, die seinem Werk jene unverwechselbare Geschlossenheit verleiht. Heute schließen wir den Kreis dieser Reise. Last but not least hören wir Walter Kubera, Gründer, Intendant und musikalischer Leiter der Neuen Oper Wien. Er gilt als einer der prägenden Dirigenten des zeitgenössischen Musiktheaters und als unermüdlicher Wegbereiter neuer Opernformen. 1986 gründete er das Amadeus Ensemble Wien. Seit 1991 steht er als musikalischer Leiter, seit 1993 auch als Intendant an der Spitze der Neuen Oper Wien. Unter seiner Führung würde das Haus, oder besser gesagt die Kompanie, zu einem Fixpunkt für Opern des 20. und 21. Jahrhunderts. Kompromisslos, neugierig und stets auf der Suche nach dem Ungehörten. Walter Kubera dirigierte an großen Häusern von Wien bis Buenos Aires, arbeitete mit Orchestern wie dem Tonkünstlerorchester Niederösterreich, dem Radiosinfonieorchester Wien und dem Gürzenich Orchester in Köln und brachte unzählige Erstaufführungen auf die Bühne, von Zerha bis Neuwirth, von Oetwisch bis Trojan. Seine Interpretationen, etwa von Bergs Lulu, Britains Billy Budd und Trojans Orest, wurden international gefeiert und mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Arte Publikumspreis, dem Preis des Amel Opera Festivals und dem österreichischen Musiktheaterpreis. Als Dirigent, Intendant und Lehrer an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien formt Walter Kubera seit Jahrzehnten das Wiener Musikleben, mit Leidenschaft, Präzision und einem untrüglichen Gespür für das Heute in der Oper. Doch genau darin liegt auch die Herausforderung. Wie wählt man im 21. Jahrhundert jene Werke aus, die jetzt erzählt werden müssen? Wie lässt sich Gegenwart komponieren und zugleich der Blick zurückwagen auf jene Mythen, Formen und Fragen, die uns seit Jahrhunderten begleiten? Vielleicht müssen wir uns alle, die wir Kunst erleben und die wir Kunst machen, einmal umwenden, so wie Orpheus tat. Ihm wurde der Blick zurück zum Verhängnis, und doch war genau dieser Blick der Beginn seiner Erkenntnis. Kann zeitgenössische Musik überhaupt nach vorn weisen, ohne sich ihrer Vergangenheit bewusst zu sein? Oder entsteht das Neue erst dann, wenn wir den Mut haben, uns umzudrehen, wissend, dass wir dabei etwas verlieren können?
Wenn man zeitgenössische Musik macht, steht man oft vor der Frage, wie aktuell ist eine Musik? Wie schaut es mit dem Blick zurück aus? Hat der Blick zurück einen irrsinnigen Einfluss auf das, was ich kreativ neu entwickle oder was ich überhaupt entwickle? Und das ist für mich ganz eine entscheidende Frage. Noch dazu, wenn man die Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts sich vor Augen hält, mit dieser Zäsur durch das Naziregime, durch den Zweiten Weltkrieg, was nachher passiert ist, musikhistorisch, wo dann ein Kreis mit der Vergangenheit nichts mehr zu tun haben wollte. Das hat gegipfelt hat in diesem missverständlichen Satz von Pierre Boulez, Punkt, 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 dann müsste man auch alle Opernhäuser in die Luft sprengen. Das ist ja nur ein Nebensatz gewesen, ist und nicht der Hauptsatz. Wenn man sich damit beschäftigt, kommt man unweigerlich an dem Orpheus eigentlich nicht vorüber. Da ist eben die Frage, was ist dieses Umdrehen? Das sich versichern wollen, dass jemand, den man unheimlich liebt, dass der verloren geht, wenn man sich umdreht, oder man dreht sich um, damit er nicht verloren geht. Das ist so eine Kardinalfrage. Und das lässt einen eigentlich, wenn man neue Musik macht und neues auch Musiktheater macht, auch bei einer Inszenierung ist es genau das Gleiche. Spielt man dann Vorbilder? Ja, nein. Vor dieser Frage steht man immer wieder. In der Vergangenheit haben wir mal eine Adaption, also eine Neuinterpretation des Monteverdischen Orfeo gemacht, mit der Vertonung des originalen Librettos des fünften Aktes, wo der Orfeo von den Danaiden zerrissen wird. die haben es neu instrumentiert gehabt, also die ersten vier Akte, und fünfte Akt ist dann quasi auch neu komponiert worden, und da war halt wirklich die Idee, was macht denn diesen Orfeo als Sänger aus, das macht seine Stimme aus, wieder auch verführt, ja? Und was ist dieses Verlieren, was kann er verlieren? Also beim monteverdischen Orfeo kann er nur seine Stimme verlieren, also seine Potenz, seine künstlerische Potenz. Und das ist eben die Frage, wo wir immer dann auch in der Rezeption andauernd stehen, wenn man ein neues Stück auf dem Spielplan hat, kommt immer dann die Frage, da hören wir heraus, einen Richard Strauss hören wir heraus, einen Debussy hören wir heraus, da hören wir, auch wenn es keine Originalzitate sind, selbst wenn es Stilzitate sind oder nur Anlehnungen irgendwelcher Art, auch Intervalle, die signifikant sind, die nicht einmal bewusst eingesetzt sind, also als Zitat bewusst eingesetzt sind. Das kann man in der Kritik sehr, sehr gut nachlesen. Und das ist eben eine Kardinalfrage. Es gibt auch diese Behauptung, dass jede Melodie schon ausgeschöpft ist. Also jede Tonkombination, wo ich nicht dieser Meinung bin. Und die Frage ist auch, eben, das ist aber eine tiefmenschliche Frage, wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um? Das ist eine kulturelle Frage. Wir können nicht die Vergangenheit abstreifen und sagen, das geht mich alles nichts an, ich bin gar nicht beeinflusst davon. Auch wenn wir in die Zukunft blicken, wir machen nicht alles neu. Das geht auch nicht. Ist ja auch eine philosophische Frage, ob wir das wirklich anstreben sollten. Ich bin ja auch fest überzeugt, dass es einfach nicht geht. Wir tragen halt diesen Rucksack von Vergangenheit immer mit uns. Auch wir Menschen tragen mit ganz simplen Dingen, wie unseren Verhaltensweisen im täglichen Leben, tragen wir einen Rucksack aus der Vergangenheit, aus der Erziehung, tragen wir mit uns. Und das ist auch so eine Thematik, die es aber sehr, sehr interessant macht. Weil wir sehen auch immer wieder, wir sehen in einer Begegnung einen Menschen, können wir gar nicht loslösen von alten Begegnungen, von diesem Wissen. Eben das ist die Frage, traut er uns zurückzudenken oder schauen wir zurück, damit wir sicher sind, dass wir uns nicht täuschen, oder? Die erste Begegnung also mit dem monteverdischen Orfeo, da gibt es ja auch noch diese Frage, was wünschen wir uns, wie unser Gegenüber sein sollte, und weil wir auch eine Sehnsucht haben, dass wir projizieren, unsere Vorstellungen das projizieren. Das sind auch noch Bilder, die wir kreieren, das auch aus der Vergangenheit resultiert, wenn wir uns etwas vorstellen. Und dann legen wir diese beiden Bilder auch übereinander im Vergleich, und dann kommt auch der Eindruck, dass man dann von dem, was im Moment real ist, dass man da enttäuscht ist. Also das ist das deutsche Wort enttäuschen. Enttäuschung ist ja genial, ist das Wort. Das kommt von Täuschen. Nicht, dass der andere uns enttäuscht, sondern dass wir uns selbst getäuscht haben in dem, was wir erwartet haben. Das ist auch immer die Frage mit Vergangenheit. Hätte man das vieles erkennen können aus der Vergangenheit? Und ist die Frage, schauen wir genügend? Also auch ein Begriff, aus der Vergangenheit zu lernen, aus der Geschichte zu lernen. Das ist ein wichtiger Satz eigentlich. Das hat aber auch mit diesem Aufwärts zu tun.
Und fast ein Mädchen war's und ging hervor aus diesem einigen Glück von Sang und Leid. Und glänzte klar durch ihre Frühlingsschleier und machte sich ein Bett in meinem Ohr.
Wenn ich zurückblicke auf Enrico, das war die erste Begegnung mit dem Komponisten Manfred Treuern, also auch dann die zweite mit Orest. Beide Stücke haben da so etwas sehr Erdiges, wo man Menschentypen begegnet, durch die Klangsprache, durch sein Musikvokabular, sein Timing, wo wir das wirklich nachempfinden können, wo Gedanken wirklich Gedanken bleiben, Gedanken sind, wo man auch in der Musiksprache nachempfinden kann, dass der Mensch gerade denkt irgendwie, dass man in den Kopf hineinschauen kann. Und auf der anderen Seite auch, dass da in Personen eine Entwicklung auch durchmachen können. Das ist bei Enrico ganz exemplarisch. Das ist mit einer Klangsprache und auch einer Art der Komposition, die aus der Musikhistorie saugt, die nicht der Provokation will oder irgendeine sehr avantgardistische Art und Weise bevorzugt. Und was mir wahnsinnig gut gefällt, dass er ein Gefühl für Timing hat. Das heißt, dass Reaktionen die Geschichte miterlebbar macht aufgrund einer zeitlichen, rhythmischen Anordnung seiner Komposition. Also man kann richtig hineintauchen. Sehr, sehr klar war das zum Beispiel mit dem Orest. Da beginnt diese Oper mit aus der Ferne erklingenden Sopranstimmen gepaart mit sehr hohen Geigen, die immer die Stimmen nur Orest rufen. Da taucht man sofort in seinen Kopf hinein, dass man spürt auch, da gibt es einen Menschen, der schon in der Geschichte von dem Orest ausgestiegen ist und der verfolgt wird. Und wenn einem das so im Ohr bleibt, das Ohr geht, wird man eigentlich wie eine Folter und dann entstehen einfach noch einmal Erinnerungen, dann sieht man auch etwas, was nicht real ist. Das war bei uns bei der Inszenierung ganz, ganz großartig, dass die Figuren, diese Geschichte, Passanten gewesen sind, die eben plötzlich diese Figuren dargestellt haben. Also man hat das richtig nachempfinden können, ganz auf einfache Weise, wo man mittels der Musik in die Geschichte eintauchen konnte. Und das ist ein Vorzug von Manfred Treuern mit seinem Stil, uns das ganz, ganz deutlich zu machen. Das ist bei der Eurydice auch der Fall. Dass wir in die Psychologie, die ist viel psychologischer als Orest natürlich, wo man in die Psychologie dieser Frau eintaucht. Und die hat eben, wenn man schon die Vorlage nimmt, es geht um die Eurydice und nicht um den Orphée. Also beim ersten Mal lesen habe ich eine Idee gehabt. Dieser Zug, von dem der Manfred spricht, wo die Eurydice sich befindet, ich habe den eher als Couch beim Herrn Freud empfunden. Und ich bin mir beim ersten Lesen gar nicht mal so sicher gewesen, ob diese Figuren, die sind, ja, ob die wirklich so real sind. Der Pluton ist offenkundig schon im ersten Akt, dass der eigentlich auch nicht real ist, weil der in ihr Vergangenheitsbewältigungen offenlegt. Ja. Da werden Konstellationen in ihrem Kopf wach, die es real eigentlich nicht gibt. Es ist ja nicht nur, wenn ich jetzt sage, das sind vier Personen, sind ja viel, viel mehr Personen eigentlich. Also sie sind zwar immer in der Park-Konstellation, aber das sind sie viel mehr. Also gibt es die Ex-Liebhaber von der Eurydice, die für sie wichtig gewesen sind, aber für das, was wir sehen, wenn man das ja festmachen möchte an zwei Pärchen, nicht so wichtig ist. Es dreht sich natürlich eigentlich um Paare. Man könnte auch meinen, wegen des Königin-Motivs, dass die Proserpine lediglich eine Projektion der Eurydice ist. Also wir könnten das wirklich komplett reduzieren. Darum heißt auch irgendwie, das Stück heißt ja nicht Eurydice und Orphée. Die heißt Eurydice. Und die Liebenden, wenn auch im Titel schon gar nicht mehr genannt, wer die Liebenden sind, das sind Liebende. Und die sind blind. Blind heißt aber auch, dass man sich etwas vorstellen kann. Man muss sich was vorstellen. Und das hat auch schon wieder mit Projektion zu tun. Eine Projektion kann nur aus der Vergangenheit wieder sein. Es entsteht im Moment, aber resultiert aus der Vergangenheit. Und das ist eine Vergangenheitsbewältigung, die fährt halt. Ja. Also beim Anouilh in dem Stück ist ja auch das ganz hochinteressant. In dem Theaterstück von Anouilh, bei Redis und Orphée, begegnet halt eine Schauspielerin einem Geiger. Orphée ist dort Geiger. Kennen sie eine andere nicht. Das etwas Faszinierende ist das Geigenspiel, aber nicht die Person. Die Musik hat mich auch dort irgendwo hingeführt, weil Manfred Trojan ist auch von der Konzeption her sehr traditionsbewusst. Ja. Ende des ersten Akts, der zweite Akt und der Beginn der dritte Akt, da sind dann plötzlich ein Klangvokabular, das ich von anderen Komponisten kenne. Viel avantgardistischer. Und das lässt mir auch die Vermutung zu, dass wir da in der Eurydice auch dann noch eine, dass das die Eurydice wirklich auf der Couch liegt und das, was da passiert, mit ihrer Realität in dem Moment nichts zu tun hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ich mir diese Psychotherapie mit Hilfe der Hypnose, das als Technik vorstelle, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das ist. Weil dann komme ich auf die andere Seite. Den Dirigenten gibt beim Manfred Trojan auf alle Fälle, aber in so einem Fall gibt der Komponist dem Dirigenten ein Material in die Hand, sprich eine Partitur, ein Klangbild in die Hand, das dann vieles auf der Bühne zulässt. Wo ich aber eher glaube, nicht so viel Konkretes.
Fahren Sie!
Genau dieses Stück und diese Klangsprache von Manfred Trojan verlangt einmal ein großes Orchester. Nämlich auch für die Geschichte, also wenn man eben die Figur, die verlangt eigentlich ein großes Orchester, um die ganzen Farben transportfähig zu machen. Auch diese Emotionen transparent zu machen. Allerdings hat er oft eigentlich sehr, sehr kammermusikalisch instrumentiert. Und wir haben halt bei dem großen Orchester, und das ist ja vor allem die Bläserbesetzung ist sehr nach Richard Strauss, wir haben so eine dreifache Holzbesetzung in den Klarinetten, tobt er sich noch weiter aus, wo im dritten Akt dann noch eine Kontrabassklarinette auftaucht. Und es ist halt eine Kompositionstechnik und eine Instrumentationstechnik, die dem Dunkelsten Orchester Niederösterreich, glaube ich, sehr, sehr entgegenkommt. Und das ist halt auch für mich toll, dass ich habe das schon damals gesagt, die Zusammenarbeiten mit dem Dunkelsten Orchester sind ein Back to the Roots für mich. Und wo ich das Orchester sehr, sehr gut kenne. Und das ist eine Freude, mit denen zu arbeiten, an Klang zu arbeiten. Und das ist an Dramatik zu arbeiten. Und das ist das, was dieses Werk aber auch ausmacht, was diese große Herausforderung ist, wo speziell auch im ersten Akt sich andauernd die Tempi wechseln und das hochinteressant macht zum Musizieren, zum Singen, trotz der Herausforderung. Aber das ist das, was auch, wo ich vorhin gesprochen habe, von Emotionen, die manchmal auch eruptiv sind, aber auch dann nachdenklich sind, wo die Zeit stillsteht förmlich, das ist das, was in Kombination kleine Sängerbesetzung mit großem Orchester sehr, sehr, sehr interessant macht. Und dann haben wir auch noch ein Vokaloktett, so Madrigalisten, die vielleicht am ersten Blick als Fremdkörper dort auftauchen. Also Ende des ersten Aktes. Warum? Auch interessant zu hinterfragen. Die singen dort einen Text von Rilke aus einer Sonettsammlung, den wir dann beim besseren Hinhören ganz, ganz logisch ist, warum das dort auftaucht. Und die dann halt im zweiten und dritten Akt ganz entscheidend integriert sind. Ein Vokaloktett, das auch eine andere theatralische Form. Es sind also interessante Dinge, die man wirklich ergründen könnte, warum wird mit der Simultan-Szene im dritten Akt umgeht, da mit dem quasi aus diesem achtstimmigen Madrigal-Ensemble ein Doppelquartett gemacht. Das auch hochinteressant, dass die ja dann plötzlich Vierteltöne singen, dass dem entspricht, was ich gesagt habe, dass da auch einmal ein musikhistorischer anderer Aspekt plötzlich auftaucht in dieser Komposition.
Mit Eurydice, die Liebenden blind, begegnen wir einer Oper, die den Mythos nicht neu erzählt, sondern neu denkt. Manfred Trojan verlegt den Blick von der auf der Bühne bereits viel strapazierten Unterwelt nach innen, dorthin, wo Erinnerung und Verlust untrennbar verschmelzen. Interessant dabei, dass Orphée und Eurydice bereits Plutons berühmte Regel »Du darfst dich nicht umwenden« längst in sich tragen, bevor sie noch ausgesprochen wird. Denn beide wissen, wer liebt, kann sich nicht umdrehen, ohne zu verlieren. Und möglicherweise wird man auch nicht gerettet, ohne zu vergessen. Trojans Musik leuchtet in eben dieser Ambivalenz, farbenreich, von irisierender Transparenz und zugleich von jener dunklen Wärme, die nur entsteht, wenn Klang zur Erinnerung wird und wenn man, wie Trojan, weiß, wie man Emotionen in Musik gießt. Auf der Bühne begegnen wir Lore Catherine Byers in der Rolle der Eurydice, Martin Achreiner als Orphée, Christoph Gehardus als Plüton und Lena Belkina als Proserpine. Der Wiener Kammerchor in der Einstudierung von Bernhard Jaretz und das Tonkünstlerorchester Niederösterreich unter der musikalischen Leitung von Walter Kubera ein präzises, atmendes Geflecht zwischen Leben und Schatten, zwischen einem Atemzug und seinem inneren Echo. Erleben Sie diese außergewöhnliche Produktion am 16., 18., 21. und 22. Oktober in der Halle E des Wiener Museumsquartiers. Eurydice, die Liebenden blind, eine Oper über das Erinnern, das Hören und die Unmöglichkeit, sich nicht umzuwenden. Auf Wiederhören in den Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien.